NDR Kultur. À la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. Tobias Moretti ist heute mein Gast. Lang ist die Liste der Rollen, mit denen er schon für Aufsehen gesorgt hat. Insofern beschränke ich mich jetzt auf eine kurze Auswahl. Zuletzt war er im Kino zu sehen als Mackie Messer in Brechts Drei-Groschen-Film und als Maler Max Ludwig Nansen in Christian Schwochows Verfilmung von Siegfried Lenz Deutschstunde. Viele kennen ihn außerdem aus der Fernsehserie Bad Banks. Jetzt spielt er Beethoven. Tobias Moretti, herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Tobias Moretti spielt Beethoven. Das passt eigentlich, oder? Sie haben in Wien Musik studiert, habe ich herausgefunden.
Ja, aber das ist ja auch nicht zwingend. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man ein musikaffiner Schauspieler ist, aber das kann ja auch manchmal ein Hindernis sein. Das muss manchmal gar nicht unbedingt ein Vorteil sein. Aber klarerweise hat ein Mensch, der sich so eigentlich ausschließlich über Musik definiert, auch mein ganzes dramatisches Verständnis, einen anderen Zugang gerade zu so einer Figur. Zumal es ja auch so ist, dass es für mich mit Beethoven eine ganz besondere Schnittmenge ergibt, auch im historischen Verständnis dieser Zeit. Und das hat mich schon sehr interessiert.
War es dann auch die Zeitgeschichte fast noch mehr, die Sie interessiert hat als die Figur, oder spielt das tatsächlich einfach zusammen? Das kann man wahrscheinlich gar nicht trennen.
Kann man gar nicht trennen, und man muss da auch aufpassen, weil natürlich auch immer ein gewisses Klischee einhergeht, wenn wir von Beethoven reden, nicht nur musikalisch, natürlich kennt das jeder. Beethoven ist einer der Säulen unserer Kultur. Andererseits ist ein Klischee natürlich auch immer eine Konvention. Und da ist sicher interessanter zu beleuchten, was hinter dieser Konvention steckt. Also das, was man nicht kennt, aber vielleicht auch kennen muss. Andererseits ist es auch so, dass man mit so einem Projekt sicher nur einen kleinen Teil zu beleuchten vermag, dieser Figur. Aber dieser Teil sollte eben dazu beitragen, dass man sich vielleicht interessiert oder dass man vielleicht Dinge erfährt, die man noch nicht weiß, weil sich ja eigentlich ja doch jeder Komponist, und wenn man eine Geschichte über einen Komponisten erzählt, dann erzählt man ja auch immer seine Biografie mit und auch den Zeitgeist mit. Das ist gerade in diesem Fall, glaube ich, eine ganz besondere Herausforderung gewesen, obwohl die Vorgaben natürlich auch andere sind. Ich spiele eine relativ kleine Zeitspanne, eine Zeitspanne, die letzten Monate Beethovens betrifft. Da hätte ich sicher auch gerne einen breiteren Bogen erzählt, aber das ist nun mal so. Und gerade dem Regisseur war es auch wichtig, wahrscheinlich, dass man die gesamte Biografie irgendwie erfasst. Und es beginnt eben mit Beethoven als Kind, als junger, begabter Musiker, und geht dann sozusagen über seine Jugendjahre hin, bis dann später, also dann nach dem Heiligenstädter Testament, er dann quasi nach Wien geht. Ja, und die letzten Monate, die habe ich dann verkörpert.
Darüber wollen wir sprechen, auch in dieser Sendung NDR Kultur à la carte, die natürlich beginnt mit Musik von Beethoven. Wir hören den vierten Satz aus dem Streichquartett Nummer 13 B-Dur, Opus 130, gespielt vom Hagenquartett.
Thank you.
NDR Kultur à la carte, Musik von Beethoven. Tobias Moretti spielt Beethoven jetzt in einem Fernsehfilm. Herr Moretti, Sie haben gerade schon gesagt, Sie spielen ja nur einen relativ kleinen Ausschnitt aus dem Leben von Beethoven. Also Jahre, ich glaube 1826, 27, begeben sich mit Ihrem Neffen auf den Landsitz von Beethovens Bruder und dann gibt es Rückblenden. Wie haben Sie sich dann quasi den Beethoven angeeignet, wenn Sie auch nur so einen kleinen Teil letztendlich und dann auch noch das Ende des Lebens verkörpern? Da muss ja dann schon alles drin sein.
Ja, ja, klar. Also es ist ja so, dass trotzdem, obwohl wir dieses Bild vor Augen haben, dieses Menschen, der so verinnerlicht, nichts mehr hört und sozusagen in seiner eigenen Welt gefangen ist, ist es trotzdem so, dass Beethoven relativ jung gestorben ist, also mit 56 oder so, und ganz lang, also über 25 Jahre taub war. Und das ist unvorstellbar eigentlich für uns. Man macht sich das nicht so recht klar. Auch für unser Verständnis, ein Mensch mit diesem Genie, diesem Freiheitsdrang, diesem unerbittlichen künstlerischen Anspruch, was das bedeuten haben muss, Jahrzehnte kaum was zu hören und wie er sich sozusagen auch den Widrigkeiten des Lebens oder wie er das an diesem Umstand abgearbeitet hat, mit seiner Bösartigkeit, mit seinem Geiz, mit allem, natürlich auch mit seiner Verbitterung. Es ist unvorstellbar, wenn man sich die Musik anhört, gerade was die große Fuge betrifft. Das sind einfach Dinge, das ist eine Musik, die einen so überwältigt, wie abstrakt das ist. Ich meine, das Stück ist von 1825 und es klingt in manchen Stellen so, als wäre es Arnold Schönberg, als wäre es im 20. Jahrhundert geschrieben und so, weil er halt einfach so ein radikaler Mensch auch im Umbruch war. Und da ist es doch so, dass man so einen Menschen oder so ein Genie oder so einen immer wieder neu entdeckt, entweder durch seine Musik oder in dem Fall natürlich auch seine Biografie und die Situationen.
Mal ganz praktisch gefragt, haben Sie sich dann irgendwas in die Ohren gesteckt, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, einfach gar nichts mehr zu hören?
Ja und nein. Also das habe ich probiert am Anfang, aber letztendlich ist es dann doch so, dass dieser Dämpfer irgendwie innen stattfindet, denn das, die anderen Dinge, das sind vielleicht äußerliche Umstände. Ich glaube, ich habe das vielleicht in der Vorbereitung mal probiert, aber das habe ich gleich sein lassen, weil eigentlich ist der Mensch in seiner Innenwelt so gefangen, dass man es mit einer gewissen Vorstellung eigentlich braucht, eigentlich solche äußeren Mittel gar nicht, wenn man in der Innenwelt dieses Menschen gefangen ist.
Das heißt, man kann eigentlich von innen raus die Ohren zumachen?
Ja. Ja, das ist gelungen. Ja, das ist natürlich, liegt auch an den Szenen, die natürlich das widerspiegeln und die gerade am Schluss in seiner Hermetik, in der Abschottung von diesem Menschen auch relativ klar skizziert sind und auch ausgearbeitet sind. Also gerade auch diese Verachtung gegenüber der Frau seines Bruders und so weiter, auch in seiner Welt, die er gar nicht mehr versteht, die aber trotzdem gleichzeitig eine Perspektive von morgen ist und trotzdem eine von gestern. Also in dieser Gefangenschaft bewegt er sich die ganze Zeit.
Hat man dann auch als Schauspieler das Gefühl, eine gewisse Bösartigkeit oder Bitterkeit zu spielen?
Ja, also jede Form von hermetischer Abschottung ergibt das bei jedem Menschen, ja. Auch heute ist das so. Hat man ja genug Leute oder Menschen in seinem eigenen Umkreis, in der eigenen Familie, wenn sie nur noch unter sich sind, wenn ältere Leute sozusagen nur noch einen inneren Kosmos haben. Aber das Interessante an der Figur ist natürlich auch diese unglaubliche Zerrissenheit, diese Schizophrenie mit diesem Genie in sich umzugehen. Und er muss ja ständig komponieren. Und komponieren heißt ja auch immer nach außen gehen. Er ist der erste Komponist, der sich irgendwie bewusst wiederfindet, auch in einem Umsturz und ihn zugleich wie kein anderer seines Metiers prägt. Der Beginn des 19. Jahrhunderts sowieso, die Aufklärung, die Revolution mit dem Einsetzen der Industrialisierung, das war alles so unfassbar. Und da waren die Karten mehr oder weniger neu gemischt und da war er ein Teil dessen. Und dieser tiefe Einschnitt dieser Zeit hat den auch geprägt und vielleicht auch in seiner Reflexion als Künstler und auch in seiner Gebrochenheit am Schluss, weil er ja doch ganz am Schluss wieder eigentlich einlenkt. Weil er sagt, die Zeiten oder auch Hierarchien kann man nicht ändern, man findet sie nur wieder in anderer Form.
Würden Sie das auch so unterschreiben?
Ja, sicher. Das ist ja eigentlich, müsste jeder Mensch, der sich ein bisschen nur reflektiert und nur das letzte Jahrhundert oder die letzten 150 Jahre betrachtet, mit wirklich zwei enormen Umbrüchen, die uns ja näher sind, sieht man ganz klar in jedem kulturellen Umbruch, wie transparent eigentlich die Dinge liegen und trotzdem mit der bitteren Erkenntnis, dass sich der Mensch nicht verändert, sondern nur die Umstände.
Beethoven wird ja von insgesamt drei verschiedenen Personen, sage ich jetzt mal, gespielt. Einmal Beethoven als Kind und dann eben der Junge und Sie als der alte Beethoven. Spricht man da auch miteinander und versucht irgendwie gemeinsam was zu kreieren oder geht da jeder für sich?
Das war bei mir nicht so, weil ich die Kollegen eigentlich gar nicht getroffen habe, außer beim gemeinsamen Foto. Also da habe ich einfach dem Regisseur vertraut, der wirklich mit viel Nicky Stein, mit einem großen kulturellen Auftrag die Sache ernst genommen hat, äußerst kompetent das erzählt. Und so vertraue ich natürlich darauf, dass er auch die jungen Kollegen so würzt mit ihrem Können, mit ihrer Begabung. Dass sie sehr musikalisch waren, war sowieso eine Bedingung und klar. Und ich glaube, dass das das Gesamtbild sehr gut zeigt. Es ist ja nicht nur für Stein, sondern auch für uns alle ein unglaublicher Schatz, den wir da zu vermitteln haben. Und das über einen größeren Bogen, und da liegt ja auch der Kulturauftrag darin, nicht nur für uns, sondern auch für die Medien, gerade inmitten dieser, ja, wie soll ich sagen, digitalen Unverbindlichkeit unserer Zeit, dass wir das halt präsent machen und zeigen und das halt mit einem Film so provozieren, dass wir uns halt zu interessieren beginnen für dieses Genie und für diese Säule unserer Kultur.
Das klang jetzt fast schon staatstragend, Tobias Moretti.
Sie naja, aber das hat weniger mit uns zu tun, sondern einfach mit dem Umstand, dass es so ist.
Sie haben sich Musik gewünscht von Chet Baker. Was verbinden Sie damit?
Das ist in gewisser Weise, obwohl man es eh kennt, aber es ist eigentlich ein Klassiker. Es ist die Essenz eines Liedes. Und das ist der kleinste gemeinsame Nenner eines dramatischen Vorgangs. Und es ist so schön und so in sich und so klar, dass man einfach gar nicht mehr braucht manchmal. Und das sind Situationen, Reflexionen, Situationen, die mich auch an Beethoven erinnern, weil der in seiner Reduktion manchmal sich so verjüngt in eine Essenz, wo man sich denkt, da brauche ich nicht mehr. Und das erlebt man hier auch in einem Lied.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
Tobias Moretti, Sie haben gerade gesprochen von der Essenz, die Sie in diesem Lied von Chet Baker finden. Ist die Essenz doch wahrscheinlich auch das, nach dem Sie immer suchen als Schauspieler, oder?
Wenn es einem gelingt.
Finden Sie sie?
Wenn es einem gelingt, das ist ja nicht immer etwas, was man selber zusammenfügt. Dessen muss man gewahr sein, dass man immer nur ein Teil ist. Und klar geht es um das, wenn man Figuren darstellt, wenn man Extremsituationen darstellt, wenn man Grenzgänge darzustellen hat, dann ist es immer eine Momentaufnahme, immer eine Essenz, immer eine existenzielle Situation. Und da gibt es sicher immer Schnittmengen mit etwas Besonderem, sei es jetzt in der Literatur als auch in der Musik.
Sie haben ja eben schon gesagt, dass die Musik eigentlich immer eine wichtige Rolle für Sie spielt, auch beim Spielen, nicht nur, wenn Sie einen Komponisten wie jetzt Beethoven spielen. Wie kommt das oder wie äußert sich das?
Weil es der Inbegriff meines dramatischen Verständnisses ist. Und trotzdem muss man dazu sagen, dass es aber nicht die Äußerlichkeit einer Melodie ist jetzt, beispielsweise, wie man jetzt mit Sprache umgeht im Äußeren, also in der Melodieführung, sondern es hat sich die Musik immer über den Inhalt definiert letztendlich und verschachtelt. Und die Musik ist halt einfach der, wie soll ich sagen, das ist der Drehmoment. Wie jede Art von Emotion oder von Verzweiflung, von Freude Ausdruck findet.
War es dann auch ganz wichtig, jetzt zum Beispiel während der Dreharbeiten ganz viel Beethoven-Musik zu hören und quasi auf die Musik in Anführungszeichen zu spielen?
Ja, gar nicht unbedingt, weil das ist mir zu schwer, weil ich kann ja einige Dinge spielen von ihm, aber das ist immer so erbärmlich, wenn man das selber spielt, weil man natürlich einen anderen Anspruch hat beim Hören als das, was man dann selber zusammenbringt. Aber hauptsächlich habe ich eigentlich Mozart geübt beim Spielen, weil es eine Szene gibt in dem Film, wo er der Konstanze sozusagen, der Magd meines Bruders, wo er ihr etwas vorspielt aus der Entführung von Serail. Und das habe ich eigentlich geübt aus der Partitur, um ihr das vorzuspielen. Das ist eine für mich ganz wunderbare Szene geworden. Und das habe ich eigentlich geübt, eigentlich mehr Mozart geübt als Beethoven. Aber der hat ja den Mozart sehr verehrt. Also,
angeblich, das behauptet zumindest der Film, haben die beiden sich ja auch getroffen.
Ja,
man weiß es nicht.
Ja. Aber das ist auch wurscht. Viel wichtiger ist, klar, er hat Haydn vor allem als Übervater betrachtet und sehr viel gelernt, sehr viel auch von ihm übernommen, dann woanders hingeführt, klarerweise verbrämt mit seiner eigenen Vorstellung, mit seiner neuen Sichtweise, mit seiner Perspektive. Und trotzdem hat er den Mozart insofern verehrt, weil er ja in seiner Zeit, also eine Epoche vor ihm eigentlich, auch ein Tabubrecher war, so wie er selbst.
Sehnsucht nach dramatischer Freiheit, ist das auch ein Thema für den Schauspieler Tobias Moretti?
Ja, aber so eine Sehnsucht habe ich da gar nicht mehr, das kann ich mittlerweile eigentlich mir zur Aufgabe stellen, ohne dass man da jetzt so eine Sehnsucht hätte. Das versuche ich ehrlich in meiner Arbeit immer wieder.
Was heißt das genau dann?
Ja, das heißt, dass jede Form von darstellender Dramatik immer eine neue Perspektive erzählt. Und die erzählt sich immer im Besonderen, im Extremen, aber auch im Normalen. Und die Verbrämung, sozusagen das Gesamtheitliche, das Zusammenwirken dieser Reflexe oder auch dieser Perspektiven, das ist die Basis oder das ist der Humus unserer Arbeit. Deswegen macht sie mir so Freude und deswegen muss ich sie auch machen immer wieder. Und wenn ich das mal nicht mehr machen kann, dann lasse ich's.
Haben Sie mal eine Rolle gespielt, die Sie hinterher in Anführungszeichen blöd fanden?
Also als junger Schauspieler war es sicher so, dass man einiges so gespielt hat und danach vielleicht sich eine andere Freiheit gewünscht hätte. Vielleicht genau die Freiheit, von der wir vorher gerade gesprochen haben. Und das ist halt nicht gelungen, weil man halt noch ein bisschen zu feig war oder weil man halt zu wenig Selbstbewusstsein gehabt hat, um der Interpretation gerecht zu werden, sagen wir mal so.
Es ist ja auch so eine Lieblingsfrage dann immer von Journalisten, ich weiß. Trotzdem an dieser Stelle, was bleibt denn dann danach? Also was bleibt Ihnen jetzt zum Beispiel von Beethoven? Ist da irgendetwas, was Sie vielleicht jetzt auch weiter begleiten wird, weil Sie etwas entdeckt haben, auch bei der Arbeit an dieser Rolle, was Sie vorher vielleicht noch nicht wussten oder was Ihnen besonders aufgefallen ist?
Was bleibt, ist immer, dass man sich mit einem Menschen beschäftigt hat und damit auch mit seiner Musik, der einen irgendwie noch tiefer und noch eigentlich abstrakter und trotzdem konkreter in dessen Welt hineingelassen hat. Das ist das eine, das ist der Rückblick auf das Spiel. Und das andere ist, dass es für mich deutlich geworden ist, in welchem Ausmaß er als Tabubrecher auf allen Ebenen musikalisch und gesellschaftlich gewirkt hat. Er hat also eine Zäsur bewirkt und auch markiert in seinem Verständnis des Künstlertums. Und das war für mich schon auch eine neue Facette, auch in der Beschäftigung mit seinen Streichquartetten, die für den späten Beethoven gerade so eine zentrale Rolle gespielt haben und die mir dann dadurch einen anderen Zugang verschafft haben. Also das habe ich mir eigentlich früher immer gewünscht, weil ich früher die Streichquartette gearbeitet habe und auch analysiert habe, zerlegt habe im Kompositionsstudium, aber nie verstanden habe. Und jetzt habe ich einen Zugang zum Beispiel. Das ist also mein Gewinn.
Wir hören jetzt keine Musik von Beethoven, sondern Musik von einem anderen Tabubrecher, wie Sie gerade schon gesagt haben, nämlich Mozart, die Ouvertüre zu Don Giovanni. Kultur à la carte mit dem Schauspieler Tobias Moretti, der nicht Mozart, sondern Beethoven spielt jetzt in einem Fernsehfilm. Wäre Mozart denn auch mal interessant, Tobias Moretti?
Da bin ich eindeutig zu alt, obwohl ich ja einmal in einem Film mitgespielt habe von Carlos Saura. Da hätte ich Mozart spielen sollen und dann haben wir das aber irgendwie umgedreht und dann ist es Da Ponte geworden. Und das war natürlich eine interessante Geschichte, aber da habe ich den Casanova gespielt dann danach.
Warum haben Sie sich damals überhaupt dafür entschieden, das Musikstudium nicht weiterzuführen, sondern dann ins Schauspiel zu gehen? Weil Sie da eine andere Möglichkeit gesehen haben, diese beiden Dinge vielleicht auch zusammenzubringen?
Kann gut sein. Also das war mir damals nicht so bewusst. Mir war halt damals irgendwann mal, war ich es müßig, einfach dieser ständigen Mathematik und dieser Analyse von postmoderner Musik, die eigentlich nur noch Mathematik war und eigentlich kein Gefühl mehr oder keine Emotion und auch keine Empathie mehr in mir hervorgebracht hat. Das war einfach Behauptung, Absurdität. Und das ist genau das Umgekehrte, was mich eigentlich ausmacht und wohinein ich auch geboren wurde in meinem kulturellen Verständnis. Da war einfach Musik immer wichtig. Wir haben immer musiziert, wir haben immer zu Hause uns mit Musik beschäftigt. Die Musik war immer so eine Brücke und plötzlich habe ich mir mit dem Studium da selber ein Ei gelegt. Ich finde nach wie vor den Erich Urban einen ganz großen Komponisten, meinen Professor damals. Aber die Beschäftigung war irgendwann mal so trocken, dass ich ausgetrocknet bin. Und deshalb habe ich das abgebrochen und durch Zufall bin ich halt dann ins Schauspiel gerutscht. Und vorher habe ich mich damit eigentlich gar nicht beschäftigt.
Und wie sind Sie dann zur Musik zurückgekommen? Also Ihre Frau ist Oboistin. Ich glaube, alle Kinder, also Sie haben 3 Kinder, machen auch Musik. Sie spielen ja auch ein Instrument. Also die Musik ist dann ja auch wieder da in Ihrem Leben.
Ja, klar. Die ist immer präsent. Und ich habe auch später, ich habe auch nie aufgehört. Ich habe immer selber Klavier gespielt oder halt versucht, mir irgendwelche Jazz-Etüden da reinzuziehen und so weiter hin und her für mich. Aber das ist ein Hobby, eine schöne Beschäftigung, aber kein Beruf. Denn da muss man einen Strich ziehen zwischen dem, was man gerne tut und das, was man aus einer gewissen Berufung macht. Aber die Musik ist nach wie vor immer da. Und was ich ganz erstaunlich finde an uns, ist, dass wir daheim, es war schwer genug mit den Kindern, weil die muss man manchmal echt hinprügeln, aber dass man mit Freude, nicht mit Prügelfreude, sondern einfach mit Freude aus Überzeugung, dann trotzdem am Schluss, unterm Strich, Musik machen kann. Das ist ein unglaublicher Schatz. Wir haben einmal, als ich die Dakar gefahren bin.
Die Rallye, meinen Sie, zusammen, ja, mit Ihrem Bruder auch?
Ja, genau. Und als ich die im Team gefahren bin und ich mich ein Jahr vorbereitet habe und eigentlich ganz weg war aus meinem kulturellen Umfeld, habe ich irgendwie erst viel zu spät realisiert, wie gefährlich das wirklich ist. Und habe mir eigentlich nur noch ein paar Tage nach Weihnachten bin ich ja schon weg oder am nächsten Tag. Und habe mir eigentlich noch gewünscht, so vor Weihnachten, habe ich mir nur noch gewünscht, mit denen einmal einen Choral zu singen.
Mit ihrer Familie jetzt?
Ja, genau. Und dann haben die Kinder, haben die das üben müssen und die haben mich gehasst dafür. Und die haben gesagt, warum müssen wir den Scheiß lernen? Und so. Und ich habe gesagt, denkt da gar nicht drüber nach, wir werden es irgendwie machen und dann könnt ihr das auch rappen oder was immer, ist völlig wurscht. Und dann haben wir diesen irre schweren, aber wahnsinnig schönen Choral, Brich an, du schönes Morgenlicht, gesungen. Und das war für mich eine solche Essenz meines Lebens, dass man das irgendwie, auf das war ich am meisten stolz irgendwie, dass man das gemeinsam gesungen haben. Und das war echt cool und dann auch eine riesige Freude. Also wenn ich jetzt sozusagen morgen abtreten müsste, dann, wenn ich mich an die Situation erinnere, kann ich sagen, nicht umsonst gelebt.
Warum mussten Sie überhaupt so eine Rallye fahren, wenn ich das mal so ganz platt fragen darf? Eigentlich ist das doch ein bisschen bekloppt, Fragezeichen.
Ja, das könnte sich jetzt ein Jurist genauso fragen, ob das bekloppt ist oder ein Redakteur. Wir machen viele Dinge, die wir vielleicht vorher nicht wissen oder kennen. Aber in dem Fall war es so, dass es vielleicht auch mit einer gewissen, mit einer anderen Form von dramatischer Herausforderung zu tun hat. Wir sind so aufgewachsen. Ich habe 4 Brüder, wir haben immer eine Art Competition gehabt. Und weil wir alle im Motorsport als Kinder zu Hause waren, war das einfach, ja, es war eine Gelegenheit, die sich ergeben hat. Und da sind wir halt reingesprungen.
Es ist schon die Grenzerfahrung dann auch, ne?
Das, ja, klar.
Was dann ja auch
wobei
wahrscheinlich
wir
die
uns
verschiedenen
wirklich
Bereiche
gut vorbereitet ein. Haben. Wir haben uns wirklich vorbereitet. So, als würde man sich jetzt als Pianist ein Jahr lang irgendwelche Sonaten hineinziehen, so haben wir uns ein Jahr lang vorbereitet. Also, und das war ja auch so, ja, das war ein Teil. Ja, trotzdem war es ein Wahnsinn und trotzdem ist es im Nachhinein toll gewesen.
Also eine Erfahrung, die Sie auch auf gar keinen Fall missen wollen würden.
Ich würde überhaupt keine Erfahrung missen wollen. Die schlechten nicht und die guten.
Sie haben gerade erzählt von dem Choral, den Sie zusammen mit Ihrer Familie gesungen haben und quasi mitgenommen haben auf diese Reise. Ich würde vorschlagen, Sie haben sich auch gewünscht, nun freut euch ihr Christen. In einer etwas ungewöhnlichen Fassung von Vikingur Olafsson, dass wir das jetzt hören.
Ja.
Vikingur Olafsson, manch einer wird es erkannt haben, eine ganz ungewöhnliche Bach-Fassung, sage ich mal. Sie lachen über das ganze Gesicht, Tobias Moretti. Was mögen Sie daran? Sie haben sich das gewünscht. Was Mach das.
Ja, so eine kleine Gemeinheit, ne? Weil, aber ich finde den so großartig, weil ich habe den auch Beethoven spielen hören, da hat er mir überhaupt nicht gefallen, zum Beispiel, habe ich schrecklich gefunden. Aber wie der den Bach zerlegt, das war auch so ein wirklich dramatischer Stich. Das ist ein Triebtäter, ein Extremist. Und nun freut euch, ihr Christenheit, ja, dieses Thema ba, da, da, di, da, 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 da. Das unterteilt er, zerhackt er in kleinste Miniaturen, sodass diese 32, die der da unten spielt, sind eigentlich wie eine ständige Meute, ein Konglomerat von Menschen, die irgendwie von sich selbst davonlaufen und dann trotzdem irgendwie nicht wissen, wohin, wie ein Chaos von Gesellschaft oder so. Und das ist unglaublich. Sie haben Angst. Das sind Menschen, die aber dann trotzdem, als würde irgendwie so von oben, so vom Zenit, irgendeine gemeine antike Figur Schach spielen mit der Menschheit, das würde er dann sozusagen fast zynisch dieses Thema da drüber legen. Und das fand ich völlig wahnsinnig. Es gibt einen Lieblingsfilm von mir, der heißt Adams Äpfel. Ein dänischer Film auch. Und der ist genauso wie die Interpretation von diesem Stück.
Sie haben wahnsinnig viele Filme gedreht in den vergangenen Jahrzehnten. Muss man sagen, Sie spielen ja auch Theater. Und, habe ich mich gefragt, wird man Sie dann jetzt in Zukunft auch häufiger wieder am Burgtheater sehen? Also Sie gehören da jetzt seit dem Amtsantritt von Martin Kuschei im vergangenen Jahr zum Ensemble, habe ich festgestellt.
Ja, das ist so. Leider hat sich bis jetzt noch keine Arbeit ergeben. Wir hätten eine Arbeit machen wollen. Und das hat sich dann nicht ergeben, weil ich mit dem Konzept nicht so einverstanden war. Aber wir finden sicher eine andere Figur, eine andere Arbeit, ein anderes Stück, das uns wieder verbindet. Kuschei ist einfach ein ganz großartiger, extremer Theatermacher. Und ich glaube, dass er auch ein außergewöhnlich guter Theaterdirektor ist.
Er versucht ja das Burgtheater jetzt schon ziemlich neu, in Anführungszeichen neu aufzustellen. Also mit Öffnung, europäisches Theater, auch unbekannte Regisseurinnen und Regisseure.
Ja, das versuchen ja alle immer wieder. Das ist ja klar eigentlich.
Finden Sie das langweilig? Oder?
Ich finde ihn nicht langweilig, gar nicht. Ich glaube aber, dass die Qualität von ihm, das Retardieren der Hektik oder der Oberflächlichkeit der Zeit ist, er kann irgendwie so, das kann er, einen Vorgang so anhalten, dass man dann hineinsticht in einen Moment des Eigentlichen. Und das ist eine große Qualität, wie er Figurenführung nicht nur wahrnimmt, sondern auch umzusetzen vermag und so weiter. Das mag ich sehr gern. Ich kann auch sehr gut mit seiner relativ extremen Form umgehen, der Proben.
Was heißt das genau?
Ja, das heißt, dass man nicht befindlich psychologisiert, sondern dass man die Dinge klar beim Namen nennt und auch den eigenen Vorgang und auch das eigene Unvermögen. Und das Tolle an ihm ist, dass er sich selber dabei nicht ausklammert und nicht den Regisseur auf eine andere Ebene stellt, als der Schauspieler ist. Und das finde ich gerade toll.
Das heißt, Sie sind.
Das heißt nicht, dass er das so blöd demokratisch nivelliert, sondern dass er sehr wohl, dass es sowohl einen Unterschied in der Perspektive gibt, nur dass er sich selbst nicht ausklammert, dass er selber sozusagen sich auch mit zerstört, um vielleicht dann in einem Probenvorgang sozusagen oder ein Hier und Jetzt, damit er dann vielleicht im nächsten Schritt auf eine andere Ebene kommt. Und das ist ja unser Ansinnen und auch unser Bestreben.
Wie oft würden Sie sagen, gelingt Ihnen das, dass Sie es auf diese andere Ebene schaffen? Fühlt man das dann irgendwann einfach?
Also im Film ist es so, dass man da einen Teil nur dazu beitragen kann und einen großen, unbekannten Rest macht der Regisseur in der Zusammenfügung, im Zusammenführen, im Schnitt und auch in der Essenz dessen. Und im Theater ist das anders, weil ein dramatischer Vorgang, den man ja selber spielt, der ja nicht unterbrochen werden kann. Das ist die große Autonomie unseres Berufes. Es liegt eigentlich im Theater und nicht im Film. Trotzdem, wenn man einen tollen Regisseur hat und das ist eigentlich das Schöne an einem Status, den man irgendwann vielleicht erreicht oder nicht, aber in meinem Fall so, wenn man mit tollen Leuten arbeiten darf oder kann, dann kommt diese Schnittmenge öfter zustande.
Matthias Görne, gehört er zu Ihren Freunden,
ja,
Tobias Moretti?
Ja, eindeutig. Das ist auch ein Extremist. Ein großartiger Interpret. Das ist ein Tier, ein Triebtäter, ein sehr sensibler Mensch, eine Wucht, eine Offenherzigkeit in seiner Persönlichkeit da. Ein Freund mit großer Härte, wie er sich selbst auch im Interpretationszwang, nicht nur seiner Musik, sondern auch seiner Figuren, und mit unglaublich hohem musikalischem Wissen versehen.
Wir hören ihn begleitet von Christoph Eschenbach mit Ungeduld aus der Schönen Müllerin von Schubert.
Ich schnitt es gern in alle Rinden ein, ich grüb es gern in jeden Kieselstein. Ich möchte sehen auf jedes frische Beet, mit Kressen Samen, der es schnell verrät. Auf jeden weißen Zettel möchte ich scheinen, fein ist dein Herz, fein ist dein Herz, unsere Seele nicht ewig beziehen einen jungen Star, bis dass er spricht die Worte rein und klar, bis er sie spricht mit meines Mundes Klang, mit meines Herzens vollen heißen Drang, dann singe hell auf ihre Fenster scheiben. Rein ist mein Herz, rein ist mein Herz, und solle sehen. Ich möchte säuseln durch den Regen heim, wo leuchtet es auf jedem Blumenstern, trüg es den Ruf zu ihr von nah und fern, ihr Ruge könnte nicht verzählert bleiben. Rein ist mein Herz, rein ist mein Herz, und soll es ewig es müsste in meinen Augen stehen, auf meinen Wangen müsste es brennen sehen, so lesen wir es auf meinem stummen Mund, an jeder Atemzug gibt's laute Kund, und zählt nichts von all dem langen Treiben. Rein ist mein Herz, rein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.
NDR Kultur à la carte mit dem Schauspieler Tobias Moretti, der ja wahrscheinlich auch ein Extremist ist, oder?
Boah, das ist manchmal so, manchmal anders.
Wann entspannen Sie eigentlich? Oder gibt es auch einen ganz harmonischen, ganz friedfertigen Tobias Moretti? Oder braucht der immer Reibung?
Der sitzt Ihnen gerade gegenüber. Ja.
Was ist Ausgleich? Brauchen Sie den? Oder ist Spielen schon Ausgleich?
Also je älter man wird, desto schwieriger werden diese Verbindungen dieser extremen Lebensformen, die ich halt lebe. Das merke ich auch. Also sowohl im Künstlerischen, also auch in meinem Anspruch, als auch in dem, was ich mache, als auch in den im alltäglichen Umgang zwischen Beruf und meinem anderen Beruf als Landwirt und in der Verbindung mit profanen Dingen wie Sport oder Extremsport machen und dann wieder vielleicht für die Kinder da sein. Also es ist alles irgendwie, wird immer eher komplizierter als einfacher, aber trotzdem ist es ein schon tolles, aufregendes Leben und das zieht sich so, wie es bis jetzt aussieht, auch in den nächsten Aufgaben fort und da kann man einfach nur hoffen, dass man gesund bleibt eigentlich, sonst gar nichts. Ja, und wenn Sie vorher jetzt gerade von Entspannung gesprochen haben, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt über Entspannung sprechen kann, weil ich glaube, das muss ich erst lernen, weil das ist etwas, was ich mir wünschen würde.
Vielleicht müssten Sie mal eine Rolle spielen, die entspannt ist, dann lernen Sie das in der Rolle. Aber das wäre dann auch wieder Arbeit.
Das will dann wahrscheinlich keiner sehen, weil das dann auch wieder nur Fahrt ist. Aber,
Hatten Sie schon mal einen Albtraum, bei dem es tatsächlich sich so verhalten hat?
Nein, das nicht. Aber ich habe immer Albträume, zum Beispiel, dass ich Vorstellungen versäume. Oder dass ich nicht auftreten kann, weil ich beim Inspizienten sitze und eingeschlafen bin. Oder so. Also das hat man immer ständig. Schrecklich. Das ist derselbe Albtraum, den alle Musiker haben mit dem verpassten Einsatz. Oder sie kommen her und haben ein Instrument vergessen. Oder so. Ja, gibt es halt bei uns. Ist aber insofern ist es auch wieder witzig, weil man eigentlich in dem Beruf nie aus der Schulsituation rauskommt. Das macht aber ein Leben kurz. Obwohl ein dramatisches Leben ja lang sein kann, im besten Fall. Aber es macht kurz, weil man immer irgendwie von Angst beseelt, irgendwie vom einen zum anderen heischt.
Das klingt ein bisschen anstrengend. Aber nicht verpassen sollten Sie auf jeden Fall Louis van Beethoven am 25. Dezember um 20.15 Uhr in der ARD mit Tobias Moretti als der alte Beethoven. Dankeschön.
Vielen Dank.
Wir hören jetzt zum Abschluss dieser Sendung noch einmal Musik von Beethoven, und zwar das Finale aus der 4. Sinfonie.
Thank you.
Das Finale aus der 4. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, gespielt von den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Und das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise. Wie immer können Sie diese Sendung natürlich auch hören unter ndr.de/ndrkultur oder in der App. Und den Beethoven-Film mit Tobias Moretti gibt es am 25. Dezember um 20.15 Uhr in der ARD.
NDR Kultur. Hören und genießen.